Willkommen zurück. Heute gibt's Teil 2 des Interviews mit Birte Meier für euch zu hören. Und dieses Mal wird's praktisch, denn wir verraten euch konkret, wie ihr das Entgelttransparenzgesetz nutzt, wann ungleiche Bezahlung von Mann und Frau bei gleicher Arbeit erlaubt ist und warum der bisher zahnlose Tiger das Entgelttransparenzgesetz spätestens bis 2026 mit Reißzähnen ausgestattet wird. Viel Spaß beim Hören!
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Jetzt, nachdem wir die gängigsten Mythen gemeinsam aufgeklärt haben, lass uns mal zu den Zahlen kommen. Der unbereinigte Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die lag laut Statistischem Bundesamt 2022 bei 18%, genauso wie bereits 2021 und 2020 auch, also der Wert, der stagniert. Der bereinigte Gender Pay Gap lag 2022 hingegen nur bei 7%. Ja, an welchem Wert sollen wir uns denn jetzt orientieren? Was ist der aussagekräftigere von beiden?
Sie sind beide begrenzt aussagekräftig. Und eigentlich ärgern mich beide. Also wenn wir Deutschland anschauen im internationalen Vergleich, dann ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap, dieser 18%, maßgeblich, weil aus dieser unbereinigten Lohnlücke sozusagen Faktoren herausgerechnet werden, um auf die sogenannte bereinigte zu kommen. Und da funktioniert es im internationalen Vergleich nicht so richtig gut, weshalb auch Eurostat, das europäische Statistische Amt, da immer die europäische, die unbereinigte nimmt. Die ist trotzdem das ist eine sehr unscharfe Zahl. Italien beispielsweise hat eine vergleichsweise niedrige Lohnlücke. Das liegt aber daran, dass die Frauen häufig nach der Geburt des Kindes einfach aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und damit da gar nicht mehr drin vorkommen. Und das ist jetzt auch kein Indiz für richtige Gleichberechtigung. Die Frage ist ja, wofür nutze ich welche Zahl? Wenn ich sagen möchte, wie benachteiligt im Allgemeinen Frauen im Erwerbsleben sind, dann würde ich zu den 18% tendieren mit all ihren Unschärfen. Da spielen aber auch Sachverhalte rein, die haben mit Lohndiskriminierung wenig zu tun. Das ist vielleicht eine Beförderungsdiskriminierung. Das ist ein anderer rechtlicher Sachverhalt. Also wenn ich nach der Babypause nicht befördert werde, weil ich eben jetzt Teilzeit arbeite, beispielsweise weil ich ein kleines Kind habe, dann könnte es sich dabei um Beförderungsdiskriminierung handeln. Das ist nicht schlechter oder besser als Lohndiskriminierung, aber rechtlich eine andere Angelegenheit. Wir hatten ja lange die Diskussion in Deutschland, damals waren es 6% bereinigte und 21% unbereinigte Lohnlücke, welche Zahl die richtige ist. Und die Konservativen sagten, ja, die 6% sind eigentlich auch noch zu hoch. Und die Arbeitgeber sagten das, wenn wir da noch lange genug irgendwelche Faktoren rausrechnen, dann landen wir bei 2% und jetzt machen wir uns mal nichts vor, 2%, so schlimm ist das doch nicht. So lief quasi das Argument. Und das stellt letzten Endes auf eine Bedürfniskonkurrenz ab. Also ne, welcher Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft müssen wir uns denn nun widmen? Und die jetzt, dass die Frauen schlechter verdienen, ist jetzt gerade mal nicht so schlimm, da können wir uns doch irgendwas anderem widmen. Das ist aber alles, ein Grundrecht ist unabdingbar. Da gibt es nichts zu verhandeln. Dass schlechter bezahlt wird, ist jetzt immerhin, also über diese Diskussion sind wir jetzt immerhin hinweg. Ne, das ist, und wenn ich ja den amerikanischen Satiriker John Oliver zitieren darf, lose übersetzt. Die USA hatten unter Barack Obama, meine ich, war das noch dieselbe oder eine ähnliche Diskussion, wie hoch ist denn das Ding und wie schlimm ist es jetzt? Da hat er gesagt, naja, wenn mir jemand einen Haufen auf den Schreibtisch setzt, dann ist die Frage ja nicht, wie groß der Haufen ist. So, das stimmt auch. Natürlich ist es in absoluten Zahlen am Ende für einzelne Frauen, macht es einen riesen Unterschied, wie viel ihnen fehlt, aber die Unverschämtheit, die mit einer strukturellen Ungleichbehandlung einhergeht und auch mit einer individuellen Ungleichbehandlung, wenn es sich dann um Lohndiskriminierung handelt, die ist, da geht es ja um viel mehr als um eine Zahl. Und ich möchte auch mal sagen, also ich stelle mir jetzt mal so vor, die Politik sagt, ach, ja, lange haben wir jetzt lange dran rumgedoktert an der Lohndiskriminierung. Wir machen jetzt mal so eine Pauschallösung. Die Männer verdienen Pi mal Daumen gerechnet 3,5% weniger und die Frauen 3,5% mehr. Das wäre aber was los? Das wäre nicht durchsetzbar. Es wäre auch aus verschiedenen Gründen schwierig. Aber
das wäre doch mal ein interessanter Vorschlag.
Ja, also, oder Frauen
vielleicht sollten wir den mal mitnehmen.
Ja, Frauen gehen hin und sagen, ab jetzt zahlen wir alle 7% weniger Steuern oder 18%, was auch immer. Das wäre nicht durchsetzbar. So, das ist, ne, das würde auch keine gesellschaftliche Akzeptanz finden. Und wenn wir aber eine strukturelle Ungleichbehandlung in dieser Gesellschaft doch relativ klar belegen können, wie hoch auch immer sie im individuellen Fall dann ist, dann denken viele, man könne da jetzt noch so ein bisschen dran rumschwurbeln und das ein bisschen runterrechnen und dann ist auch gut und dann erzählen wir den Frauen noch, dass sie sowieso selber dran schuld sind und dann müssen wir als Gesellschaft das Problem auch nicht angehen. Und das ist eines Grundrechts unwürdig.
Ja, definitiv. Ich kann dir nur sagen, als ich das Zitat gelesen habe von John Oliver in deinem Buch, das hat mir also so aus der Seele gesprochen. Ich hätte das nur niemals so eloquent, so schön auf den Punkt bringen können, aber es hat so gut gepasst. Also danke dafür. Ohne dich hätte ich das nämlich nicht entdeckt. Und das kram ich tatsächlich auch ab und an mal in Diskussionen, wenn es in die Richtung geht, immer mal wieder heraus. Weil das ist, passt da sehr, sehr gut. Das Entgelttransparenzgesetz, das soll ja für mehr Lohngleichheit sorgen. In einer ersten Evaluierung, das war 2019, kam unter anderem heraus, das Gesetz ist viel zu wenig bekannt, ergo wird es auch viel zu wenig genutzt, davon mal abgesehen, dass nicht alle, die wollen, zum Beispiel den Auskunftsanspruch nutzen können, den das Entgelttransparenzgesetz vorsieht. Und du wärst ja eigentlich damals auch durchs Raster gefallen, ne?
Ja, das ist dieses Entgelttransparenzgesetz, man muss sagen, das sogenannte Entgelttransparenzgesetz war mal eine gute Idee. Die Europäische Kommission hatte 2014, meine ich, die Mitgliedstaaten aufgefordert, für mehr Lohngleichheit zu sorgen. Und das versuchte man also mit diesem Ding da oben zu setzen. Und es gab einen vernünftigen Gesetzesvorschlag. Damals hieß es, meine ich, auch noch Lohngleichheitsgesetz. Und der wurde also immer mehr von der Großen Koalition und da von der CDU unterstützt von den Arbeitgebern entkernt. Und am Ende hat man das getan, was Lobbyisten können. Man hat es im Kleingedruckten so zerlöchert im Prinzip und hat da so viele kleine Fallstricke und Luftmaschen und sonst sowas reingehäkelt, dass es wirklich nur noch für wenige Frauen überhaupt gilt. Und das, was das Wort gelten beinhaltet, ist in diesem Kontext auch fürchterlich wenig. Also so ein paar einfache Beispiele. Wenn eine Frau diesen Auskunftsanspruch tatsächlich geltend machen möchte, also das mittlere Gehalt erfahren möchte der männlichen Kollegen, dann kann sie das nur, wenn sie in einem Betrieb arbeitet mit mindestens 200 MitarbeiterInnen. Betrieb heißt nicht etwa die Firma, sondern quasi die Filiale, der Betriebsort. So sieht es die gängige Rechtsprechung vor. Dann braucht sie mindestens 6 vergleichbare Männer. Vergleichbare Männer sind im tarifgebundenen Betrieb Kollegen, die in derselben Vergütungsgruppe sind. Wenn sie die nicht hat, oder aber wenn sie nicht in einem tarifgebundenen Betrieb arbeitet, dann fängt der Arbeitgeber und sagt, hier, folgende 6 Männer sehe ich als vergleichbar an, dann wird ein Arbeitgeber immer sagen, pff, von wegen vergleichbar, die sind gar nicht vergleichbar. Die sehen nie einen Median. Und selbst wenn man es jetzt also schafft, diesen Median zu erhalten, dann sah das Gesetz ja nicht vor, was dann passiert. Den konnte man sich aufs Kopfkissen stecken.
Und keine Konsequenzen, ne?
Keine Konsequenzen. Das ist mittlerweile anders. Dieses Entgelttransparenzgesetz wurde ja vom Bundesarbeitsgericht in 3 Grundsatzurteilen wirklich wesentlich nachgeschärft. Auch das wissen nur wenige. Auch die Frage nach den Zulagen. Der Gesetzgeber hat sich überlegt, man darf anfangs, glaube ich, alle 3 und dann alle 2 Jahre darf man so eine Anfrage stellen und man darf dann 2 zusätzliche Entgeltbestandteile, so heißt das, glaube ich, in Amtsdeutsch, erfragen. Also man kann einmal erfragen, kriegt der Kollege einen Kita-Zuschuss und einen Leistungsbonus und 2 Jahre später hat er eine Lesebrille für einen Rechner und einen Dienstwagen und so weiter und so fort. Und irgendwann findet man vielleicht mal eine Zulage, die ein Kollege erhält. Das ist total ineffektiv. Mittlerweile hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, in meinem Urteil, man kann diese Nachfrage nach den Zulagen zusammenfassen. Man kann nach leistungsabhängigen und leistungsunabhängigen Zulagen erfragen, was die Wahrscheinlichkeit, dass man was erwischt, tatsächlich deutlich erhöht, natürlich. Aber all das hätte natürlich ein Gesetzgeber auch mal aufschreiben können. Sie hätten sich auch hinsetzen können und nach diesen jetzt 3 sehr wegweisenden Urteilen das Gesetz auch mal so verändern können, wie es das Bundesarbeitsgericht interpretiert tatsächlich. Das ist ja nicht, dann wüsste man wesentlich schwarz auf weiß, was da steht. Aber das ist bis dato nicht erfolgt.
Ja, ich finde, jetzt wird auch ziemlich gut deutlich, warum du das Entgelttransparenzgesetz in deinem Buch als Frauenveräppelungsgesetz betitelst. Da lief also einiges schief. Aber was ich, worüber ich sehr, sehr froh bin, also dieser bisher zahnlose Tiger, der wird ja spätestens bis 2026 endlich mit Reißzähnen ausgestattet. Also kein Erfolg, mit dem sich die aktuelle Bundesregierung schmücken kann. Zurückzuführen ist das nämlich auf die im April 2023 verabschiedete EU-Richtlinie für mehr Lohntransparenz, die auch auf nationaler Ebene, das heißt in Deutschland, umgesetzt werden muss. Und die aktuelle Bundesregierung, die hatte übrigens damals dagegen votiert, das nur am Rande. Und Birte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen mit Lisa Paus gesprochen, Folge 132, werde dann nochmal nachhören will. Und sie hatte gesagt, dass sie die Änderungen und Neuerungen unbedingt noch während ihrer Zeit als Bundesfrauenministerin durchsetzen will. Das heißt, spätestens Q3 2025 müsste es soweit sein. Wir bleiben da mal gespannt. Aber worüber ich mich sehr freue, ist, dass die Richtlinie ein Verbandsklagerecht vorsieht. Also von Lohndiskriminierung betroffene Frauen oder auch Männer, die müssten dann nicht mehr allein den mühsamen Klageweg beschreiten, sondern Verbände oder Vereine, die würden das für sie und weitere Betroffene übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich sicherlich auch über so ein Verbandsklagerecht gefreut hättest. Also ich meine, du und noch einige weitere, du hast schon Susanne Dumas angesprochen oder Astrid Siemes-Knoblich. Ihr seid stellvertretend für uns Frauen diesen steinigen, den teuren, den nervenaufreibenden Weg gegangen und habt geklagt, aber eben individuell. Und ihr habt dafür sorgen können, dass das Entgelttransparenzgesetz jetzt schon peu à peu nachgeschärft wurde.
Wir brauchen es so dringend. Es steht nicht nur in der neuen Lohntransparenzrichtlinie der EU, die wirklich ein sensationell tolles Ding ist, sondern sie steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Also wenn Frau Paus das haben möchte, das hätte sie schon längst machen können. Da hat sich die Ampel schon...
Du glaubst nicht, wir haben mit ihr darüber geredet, aber... Wie es halt so ist, es gibt da so einen Koalitionspartner, der möchte das nicht.
Ja.
Überraschung. Mhm. Und auch ganz spannend, selbst die Grünen, die haben das schon, bevor sie mitregiert haben, das schon gefordert gehabt.
Ja.
Und das ist auch nicht durchgegangen. Ich habe sie genau dieselbe Frage gestellt, die du gerade in den Raum geworfen hast. Warum hat sie das dann noch nicht umgesetzt?
Ja, ja. Das ist aber ein Dilemma tatsächlich in Deutschland. Ne? Und es trifft zu, dass die Grünen das Verbandsklagerecht schon sehr lange fordern. Wir haben natürlich in Deutschland immer wahlweise die FDP oder die CDU/CSU an der Regierung. Und solange die Arbeitgeber sich so dermaßen sperren, albern ja auch, ne? Also wirklich, wirklich total albern, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, fürchterlich. Aber solange das auch als noch so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird bei offenbar einigen Wirtschaftslobbyisten, Mächtigen, dass man dieses Ding nicht anfasst, weil das Rechtsrisiko natürlich enorm wird, so wie man da eine funktionierende Gesetzgebung hat, wenn Firmen eben nicht gleich bezahlen. Solange werden wir kein gescheites Gesetz haben, es sei denn, die Grünen und die SPD, die sich das ja immer auf die Fahnen schreiben, marschieren auch mal nach vorne und sagen, das ist uns jetzt aber wichtig. Das ist ja auch eine Frage des politischen Willens und welchen Preis bin ich gewillt zu zahlen? Also, das ist, ja, weil sie kriegen ja auch andere Gesetzesvorhaben durch. Ich verstehe das Dilemma, aber es gibt jetzt auch keinen Grund, warum Deutschland in Europa zu den Schlusslichtern bei der Lohndecke gehören muss. Das ist auch albern, das ist ein Atavismus, das gehört mal abgeschafft.
Ich würde mit dir ganz gern nochmal praktisch drüber sprechen wollen, wie wir das Entgelttransparenzgesetz trotzdem für uns nutzen können. Also sagen wir mal, ich habe schon länger das Gefühl, ich werde schlechter bezahlt als meine männlichen Kollegen. Und das, obwohl ich mindestens genauso viel leiste. Wie kann ich mir da sicher sein, ob ich wirklich diskriminiert werde?
Also sicher wird man sich nie sein, weil die Gerichte einfach wirklich zweimal durch die Instanzen schicken. Aber trotzdem möchte man ja mal so einen Anhaltspunkt bekommen, ne? Liege ich völlig verquer oder nicht? Und ich habe versucht, diese teilweise komplizierte juristische Gemengelage einfach mal runterzubrechen auf einen einfachen Drei-Stufen-Test.
Erzähl mal, was sind die drei Stufen?
Die erste Stufe ist mein Job vergleichbar. Ne, also das ist das.
Und das ist wahrscheinlich schon der Knackpunkt. Wann ist der Job vergleichbar?
Ich erkläre gleich die Einzelstufen nochmal. Die zweite ist, verdient der Typ mehr? Und die dritte, gibt es dafür einen guten Grund? Und ist der Job vergleichbar, ist in der Tat der Kasus Knaxus einer jeglichen Equal Pay Beschwerde auch im Ausland. Denn ein Arbeitgeber wird natürlich immer argumentieren, ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Klar, das machen wir auch. Aber die Arbeit ist ja nicht gleich. Denn damit ist ja, ist ja die Beschwerde sofort los. Vergleichbare Tätigkeit, da gibt es juristisch gesehen zwei Sorten von. Die eine ist die gleiche Arbeit und die andere die gleichwertige. Ja. Und die gleiche, das ist, wenn man sich ersetzen kann. Also der Kollege wird krank und ich mache den Job weiter. Das ist der Klassiker, das ist die Faustregel für gleiche Arbeit. Ne? Und dass Elke Apfelkuchen backt und Peter normalerweise Schwarzbrot, sage ich jetzt mal so. Das ist, dass die Arbeit eben nicht identisch ist, aber dass man dazu in der Lage ist, die Arbeit des anderen zu ersetzen. Das spricht für eine gleiche Arbeit. Eine gleichwertige Arbeit ist eine Tätigkeit, die nach einem bestimmten Set von Kriterien gleichwertig ist. Und darüber können zum Beispiel Sekretärinnen und Hausmeister fallen. Ähnliche Belastungen an die Arbeit, mal psychisch, mal physisch beispielsweise. Mhm. Also dass das Maß der Belastung ähnlich ist. Ähnliche Ausbildungsanforderungen. Also eine beispielsweise bei den Heilmasseuren und den Gärtnern eine jeweils dreijährige Ausbildung. Das sind dann Kriterien für eine gleichwertige Arbeit. Da gibt es in Deutschland relativ wenig Rechtsprechung zu. In UK, in Großbritannien verklagen die Frauen aus den Supermärkten die Supermärkte, weil sie so viel verdienen wollen, wie die Männer in den Lagern, in den Warenlagern. Die sind schon sehr weit gekommen und das Ganze wird auf einen Vergleich in der Höhe von 8 Milliarden Pfund geschätzt. Also man merkt, es rechnet sich mal nachzudenken, es kann sich dann irgendwann mal lohnen. Aber das sind so, ne, das sind die Kriterien für gleichwertige Arbeit. Verdient er mehr? Zweite Frage. Ja. Da kann ich entweder, wenn ich darunter falle, eine Anfrage nach Entgelttransparenzgesetz stellen, also wenn ich in einer Firma arbeite, die das, für die das Gesetz gilt, oder ich kann auch einfach mal die Kollegen fragen, weil das nämlich in den meisten Fällen erlaubt ist. Auch wenn diese Verschwiegenheitserklärungen, Verpflichtungen, die viele Arbeitgeber in die Verträge schreiben, die sind nach Ansicht eines schon ein bisschen länger her, dieses Urteil des Mecklenburg-Vorpommerischen Landesarbeitsgerichts nicht statthaft, weil das Rechtsgut auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit höher wiegt. Und wie soll ich rausfinden, ob ich gleich bezahlt werde, wenn ich nicht fragen kann? Nichtsdestotrotz gilt natürlich, wenn sich eine Firma das schon so festschreiben lässt, dann wird sie nicht erfreut reagieren, wenn man eine Gehaltsumfrage in der Kantine startet. So, damit muss man rechnen. Und noch ein kleiner journalistischer Tipp. Man muss nicht fragen, was verdienst du denn? Ich glaube, auf die Frage, was verdienst du denn, werden viele erstaunt reagieren. Es reicht ja, wenn man sagt, sage mal, ich verdiene ungefähr so, verdienst du mehr?
Und wenn verdienst du mehr?
Verdienst du mehr? Ja, es kommt, man muss erstmal nicht beziffern. Verdienst du mehr? Und dann kann man nachfragen, ist es eher so 200 Euro oder eher so 500 oder eher so 1000 mehr? Gib mal so ein Wasserstandszeichen, ne? Also das ist ja, die Kollegen müssen jetzt nicht gleich mit dem Gehaltszettel um die Ecke kommen. Und meine Erfahrung ist, es gibt erstaunlich viele, die antworten, weil sie auch gar nicht so gut finden, wenn Frauen weniger verdienen. Und die dritte Frage.
Das waren
Frage,
jetzt Fragen, genau, lass mich ganz kurz dazwischen schieben. Das waren jetzt Frage 1 und 2, wenn ich die mit Ja beantworten konnte. Und jetzt das Entgelttransparenzgesetz für mich nutzen will und so eine Anfrage stellen will, welche Formalien und Fristen muss ich denn da einhalten, beziehungsweise würde ich ganz gerne auch noch wissen, an wen geht das Ding überhaupt?
Ja, das ist ein Fall für die Lektüre des schönen Buches Weg für Pay Now, wo ich versucht habe, das alles möglichst idiotensicher aufzuschreiben. Also nicht idiotensicher im bösen Sinne, weil ich denke, dass die LeserInnen das nicht verstehen, sondern weil man da so leicht zu viel verkehrt macht. Die erste Frage, an wen geht das Ding? Die Arbeitgeber, die Unternehmen können entscheiden, dass das an die Betriebsräte geht, einfach weil sich viele MitarbeiterInnen vielleicht leichter tun, anonymisiert eine Anfrage beim Betriebsrat zu stellen. Es kann aber auch sein, wenn es keinen gibt, dass man die dann beim Unternehmen in der Regel an den Personalchef stellt. Das muss man, oder an die Personalchefin, das muss man irgendwie einmal rausfinden. Und so wie es beim ZDF war, da hätte man es an den Personalrat stellen müssen. Und dann hat sich das ZDF auf den Standpunkt, was ich auch getan habe, ebenso wie an das Unternehmen. Und dann hat sich das ZDF auf den Standpunkt gestellt, als ich geklagt habe, dass ich nochmal den Personalrat, also das Äquivalenzbetriebsrat, extra verklagen müsse Auskunft, denn der sei ja auskunftspflichtig. Sollte ein anderes Unternehmen noch auf diese abwegige Idee kommen, ist Unsinn. Hat das Bundesarbeitsgericht auch gesagt. Ist Unsinn.
Sehr gut.
Man muss nicht auch noch den Betriebsrat verklagen. Ist Unsinn. So, also dann hat man die eingereicht. Fristen dafür weiß ich gar nicht mehr. Wichtig ist, die sind auch unterschiedlich im tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Unternehmen. Wichtig ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo man die Kenntnis hat, also wo man den Zettel hat, das ist das mittlere Gehalt.
Okay.
Kann es sein, dass Fristen losgehen? Fristen habe ich gelernt, habe mich, bevor ich diese Klage eingereicht habe, nie mit Fristen befasst. Fristen gehören zu den echten Fallgruben einer Klage. Man kann rückwirkend Gehalt einfordern für sozusagen die Diskrepanz zu diesen Medien und dann kann man zusätzlich noch eine Entschädigung einfordern für die Ehrverletzung im Prinzip, für den immateriellen Schaden. Und für diese Entschädigung ist es aber wichtig, dass man 2 Monate ab Kenntnis, also ab dem Zeitpunkt in dem Fall, wo man dieses mittlere Gehalt in der Hand hat, seinen Arbeitgeber davon in Kenntnis setzt, dass man jetzt mal eine Entschädigung haben will. Bei dem rückwirkenden Gehalt ist es unklar, ob das juristisch gesehen, jetzt wird es wirklich wahnsinnig langweilig und geht so ein bisschen ins Detail, ob das juristisch gesehen ein sogenannter Dauertatbestand ist, der jeden Monat mit der Gehaltszahlung neu ausgelöst wird, weshalb man sich dann damit Zeit lassen könnte, oder aber, ob man da auch ab Kenntnis aktiv werden muss. Ab dem Zeitpunkt, ich würde immer sagen, ab dem Zeitpunkt, wo man den Median in der Hand hat und der Median ist höher, spätestens da würde ich aber mal ganz schleunigst Rechtsberatung anholen, eigentlich schon vorher. Denn das wird sehr schnell, also erstens ist es kompliziert, zweitens wird es sehr schnell emotional. Man unterschätzt das, wenn man das noch nicht gemacht hat, weil man es so gar nicht fassen kann, weil dieses weibliche Kopfkino losgeht. Bin ich nicht doch selber schuld? Hat der Typ nicht irgendwas Tolleres, eine super Ausbildung, Weiterbildung, das große Latinum, ich überspitze es jetzt, einen LKW-Führerschein, irgendwas, was rechtfertigt. Es kann doch gar nicht wahr sein, dass ich als Frau weniger verdiene. So, und das heißt, da sind diese Fristen, die werden dann sehr kurz, wenn man sich die Haare rauf gewütend ist. Das ist also ganz gut, wenn man sich vorher sortiert hat, tatsächlich schon. Man kann zum Anwalt gehen oder zur Anwältin, man kann aber auch zur Gewerkschaft gehen, zum Betriebsrat oder zur Antidiskriminierungsbehörde des Bundes. Da kann man anrufen, wenn man schafft, durch die Hotline zu gelangen. Die sind wirklich chronisch unterbesetzt, aber die machen meines Erachtens eine ganz gute Rechtsberatung. Es kostet nichts. Nicht bis auf den letzten Drücker sich ärgern und dann Hals über Kopf irgendeinen Anwalt einschalten und der dann die Klage verbockt, weil es gibt auch nicht besonders viele AnwältInnen, die die Erfahrung haben natürlich mit diesen Klagen, weil es so lange keine Frauen gab, die eingereicht haben.
Und du hattest dann noch von einem dritten Punkt, von einer dritten Frage gesprochen.
Der gute Grund. Gibt es einen guten Grund?
Der gute objektive Grund, meinst du?
Ja, der gute objektive sachliche Grund. Also mittlerweile hat das Bundesarbeitsgericht auch hier ganze Arbeit geleistet und hat in dem Urteil von Gabriele Gamroth-Günther, die hat 2021 dieses sensationelle Urteil zur Beweislastumkehr erreicht, hat sehr genau aufgeschrieben, was das europäische Recht eigentlich seit Jahrzehnten vorsieht, nämlich welche Gründe gehen und welche gehen nicht. Und wenn ich nach Akkord bezahle, dann kann ich nach Leistung bezahlt werden, das ist ja klar. Wenn es sich so um monatliche Fixgehälter handelt, dann ist das, womit ein Arbeitgeber am ehesten durchkommt, sind die Senioritätskriterien, also Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit, weil man davon ausgeht, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin mit zunehmender Erfahrung einen Job besser leistet. Nun wissen wir alle, dass man nicht ewig in gleichem Maße weiterlernt. Wenn es ihr gelingt, Zweifel an diesem Prinzip vorzubringen, ne, dann gilt das auch nicht mehr. Und natürlich müssen die Kriterien auch stringent angewendet werden. Also was nicht geht, ist, dass man sagt, Peter verdient mehr, weil er mehr Betriebszugehörigkeit hat und Arne verdient mehr, weil er mehr Berufserfahrung hat und Till verdient mehr, weil er mehr Berufserfahrung in einem besonderen Bereich hat und so weiter und so fort. Ne? So, das darf nicht willkürlich irgendwie verteilt werden. Und was Arbeitgeber natürlich schnell machen, und auch mir kommt dieses Argument, wenn man es so möchte, nicht ganz unbekannt vor, dass man da mal so Senioritätskriterien in den Raum wirft. Und je mehr Informationen dann aber eine Frau erhält, vielleicht auch über den Personalrat, Betriebsrat, wie denn die einzelnen Männer tatsächlich verdienen, desto unplausibler wird das Ganze. Das sind, naja, weil wenn ich jetzt feststelle, wenn mein Arbeitgeber sagt, wir bezahlen nach Betriebszugehörigkeit beispielsweise, dann müssen die Männer auch nach Betriebszugehörigkeit verdienen. Und dann darf nicht der mit weniger Betriebszugehörigkeit auch mal mehr verdienen als der mit weniger. Das ist ja, stimmt, ja. So, ne, häufig sind Gehälter in einem hohen Maße verhandelbar und das fliegt dann auf, wenn man die ganzen Zahlen hat. Das ist natürlich mühsame Kleinarbeit. Also ne, lasst euch jetzt nicht entmutigen, wenn da auf mal den ersten Blick rationaler Argumentation kommt, fragt da nochmal nach. Das, sehr ja. gut.
Bitte, dein juristisches Drama, wie du es ja selbst in deinem Buch betitelst, ist noch nicht zu Ende geschrieben. Weißt du schon, wann es weitergeht und wie?
Nein.
Okay, kurz abmoderiert. Aber wirst du weitermachen?
Die Klage ist eingereicht, schon vor geraumer Zeit vor dem Arbeitsgericht. Dazu rät mein Anwalt auch, um die Fristen zu wahren. Und wenn ich jetzt nicht nochmal 8 Jahre bis zum Bundesverfassungsgericht klagen müsste, wäre ich ganz froh.
Hoffentlich nicht.
Vielleicht ergibt sich da doch noch eine Lösung. Das wäre ja ganz schön, wenn man nicht zweimal diese Tortur irgendwie hinter sich bringen müsste.
Das stimmt. Aber würdest du mit deinem heutigen Wissen, würdest du dich da wieder dafür entscheiden zu klagen?
Ja, diese Frage habe ich auch all den anderen Frauen gestellt, die ich für das Buch interviewt habe und so leicht. Ich habe mich auch immer gefürchtet, selber vor dieser Frage. Die Frauen haben alle gesagt, das waren alles keine leichten Klagen. Es sind nie leicht, diese Klagen. Mhm. Die haben alle gesagt, ja. Weil es, und ich würde das auch sagen, weil es erstens nicht ganz umsonst war, es war wahnsinnig anstrengend, irre mühsam, vieles war überflüssig, wie ein Kopf, aber es war nicht umsonst. Es hat was bewirkt. Und auch dieses Urteil von 2020 war sozusagen der Anfang von 3 Urteilen, die was geschafft haben, was die Politik nicht geschafft hat, weil sie zu feige war, sich mit den Arbeitgebern und ihrer Allianz in den jeweiligen Koalitionen auseinanderzusetzen. Und das ist, deswegen ist das jetzt, ist das nicht wenig, was diese 3 Urteile bedeuten. Ja. Und dann finde ich auch die Alternative so schlecht. Wie will ich denn weiter arbeiten, wenn ich weiß oder wenn ich einen sehr begründeten Verdacht habe, dass ich schlechter verdiene, weil ich eine Frau bin und auch erheblich schlechter. Ja. Und dass ich auch schon auf dem einvernehmlichen Wege alle Wege ausgeschöpft habe und mit allen Verantwortlichen, inklusive Gleichstellungsbeauftragte und Chefredakteur gesprochen habe, um dieses vermeintliche Missgeschick, kann ja mal passieren, irgendwie auszuräumen. Und dann stelle ich fest, die haben mich belogen, was will ich denn dann machen? Dann kann ich gehen oder ich kann klagen. Aber einfach den Kopf in den Sand zu stecken und gleichzeitig weiter über das Unbill dieser Republik berichten, das funktioniert halt nicht. Und ne, das haut nicht hin. Und das ist jetzt keine ganz befriedigende Antwort. Es wäre ja toll, wenn man mit Verfahren sagen könnte, yeah, und gelohnt hat sich's auch noch. Und aber dieser ganze Bereich Lohndiskriminierung ist ein sehr unterbeleuchteter, dunkler Fleck dieser Republik. Einer von mehreren. Wir tun uns ja generell schwer mit Diskriminierung, nicht nur von Frauen und nicht nur beim Lohn. Aber hier haben alle Institutionen, die hätten walten müssen und auf ja schon Geld, theoretisch geltendes Europarecht anwenden und beziehungsweise umsetzen müssen, haben halt gepennt. Und das führt dann dazu, dass Frauen übelst auflaufen, wenn sie klagen. Aber ist die Alternative, es nicht zu tun, wenn man in der Position ist, dass man es machen kann? Finde ich irgendwie auch nicht. Ich hoffe auch nicht zufriedenstellen. Nee.
Das stimmt. Lass mich dir ganz zum Schluss noch die Frage stellen. Hast du noch einen zusätzlichen Tipp an uns Geldreisende, um an unser Recht zu kommen, für gleiche Arbeit auch gleich bezahlt zu werden?
Ach, das ist so schwierig. Ein zusätzlicher Tipp. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch nicht veräppeln. Und diejenigen, die nicht selber sich beschweren können, weil es zu mühsam ist, weil es sich nicht lohnt, weil sie einfach nicht die Kapazitäten haben, sowas durchzustehen, denn diese Beschwerden können schnell eskalieren. Ja. Lest das Buch. lest das Buch. Werdet euch darüber klar, was politisch getan werden muss. Denn es ist ja keine gesellschaftliche Lösung, dass Frauen sich auf dem individuellen Rechtswege aufmaulen und irgendwann mal viele, viele Jahre später ein Präzedenzurteil erreichen, von denen, die Geschichte ein Stück weit in die Zukunft dreht, wenn man so möchte. Sondern das ist ein gesellschaftliches Problem und das muss die Politik regeln. Und solange wir uns jedes Jahr zum Equal Pay Day Sand in die Augen streuen lassen und uns erklären lassen, dass mit ein paar Kita-Plätzen mehr oder aber was Herr Bundesarbeitsminister Heil in die Diskussion brachte, ein paar AlltagshelferInnen und einigen Maßnahmen für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so wünschenswert sie für alles mögliche andere sind, dass das die Lohnlücke senken würde und Lohndiskriminierung abschaffen würde, wenn wir uns davon mal verabschieden. Und wenn wir einfach sagen, es gibt sehr klare politische Maßnahmen, die helfen gegen Lohndiskriminierung. Und die funktionieren im Ausland, die würden sicherlich auch in Deutschland funktionieren. Warum denn nicht? Und dass man die einfordert und nicht sich abspeisen lässt die ganze Zeit mit irgendwelchen Augenwischereien und einer Arbeitsverweigerung der Politik, dann wäre ja auch schon viel getan.
Da bin ich voll bei dir. Liebe Birte, ich kann dir nur sagen, danke dir, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast warst, deine Geschichte, aber auch so viele konstruktive Tipps mit uns geteilt hast. Und auch nochmal danke, dass du stellvertretend für ganz, ganz viele Frauen den Weg gegangen bist. Und für die Zukunft drücke ich dir die Daumen, dass es nicht nochmal 8 Jahre dauert.
Ja, danke.
Ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns einfach und ich sage bis zum nächsten Mal.
Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Tschüss.